Ja, hallo Katharina.
Hallo.
Hallo Ulrike.
Hallo.
Heute Abend zu Gast Katharina Frank und Ulrike Hagen. Ganz früher mal Rainbirds. Jetzt hier, um sich Reboot FM anzuschauen, was wir gerade gemacht haben. Hat es euch gefallen, ein bisschen die Räume hier?
Ja,
interessant, ja.
Und später machen wir dann noch ein bisschen was live mit der Katharina. Und Ulrike ist die Afghanistan-Expertin.
Expertin weiß ich nicht, aber ich war letztes Jahr in Afghanistan und habe mich mit dem Land schon lange beschäftigt. Also es hat mich eigentlich beschäftigt, seitdem die ersten Bilder von den Burka-verschleierten Frauen und den drastischen wiederkehrenden Traditionen alter Stämme in Afghanistan so hier den Westen erreicht haben.
Ja.
Ich kann nur sagen, dass die alle Filmaufnahmen und Fotos, die ich in Kabul gemacht habe, wesentlich lebendiger wirken und vor allen Dingen einfach auch wiedergespiegelt hat, dass die Stadt, obwohl sie natürlich zerstört
Ruine
ist, also ja, nicht komplett Ruine, aber sagen wir zu 60% oder so, ne, da eine unglaubliche Aufbruchsstimmung herrscht in der Stadt und auch ein reges Basartreiben einfach wieder, auch wenn es mit schlechten Waren aus Pakistan ist, weil sämtliche Fabriken in Afghanistan zerbombt und zerstört sind, ist es trotzdem wieder, ist eine Atmosphäre von Austausch, rausgehen und jeden Tag, also ich habe es eigentlich so erlebt, dass jeden Tag ein bisschen mehr passiert ist auf den Straßen, dass auch die Sperrstunde abends jeden Tag ein bisschen sich nach hinten verschoben hat. Also man hat richtig täglich die Veränderungen gesehen in Kabul.
Und es lebt im Gegensatz zu Bagdad.
Also das, was ich jetzt gesehen habe von Bagdad, spiegelt einen anderen Zustand natürlich noch wieder. Es spiegelt eigentlich für mich wieder, dass auf den Straßen gar nichts passiert, dass die Leute hinter Beton und eigentlich toten Scheiben irgendwo sich befinden. Frauen befinden sich gar nicht.
Ja, es liegt daran, der Stadt ist der Fluss genommen. Also es gibt keine Spree mehr. Also die Lebensader ist weg.
Ja, das hatte mich gerade schockiert, diese fehlenden Fischrestaurants.
Ja.
Also die ganzen Fischrestaurants, die quasi geschlossen sind.
Ich wollte noch eine Sache zu Kabul sagen, weil die Information hast du noch nicht. Radio Riedflut ist das eigentliche Projekt von Jo van der Spek. Also das ist der Übertitel und alle anderen Projekte haben Untertitel. Also Tigris Woods ist ein Projekt und das Überradio ist Radio Riedflut. Und Radio Riedflut war das letzte Mal in Afghanistan, in Kabul. Und hat dort Radio gemacht. Und es hat ziemlich gut geklappt, gerade weil dort die Situation so ist, wie du beschreibst. Es ist eben schon lebendig. Ne?
Wann war das denn? Wann waren die da?
Letztes Jahr. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber müsste ich jetzt kurz reinschauen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Nach Radio B92 in Serbien. Ne? Und unsere Utopie für Bagdad, also es ist wie gesagt eine Utopie, aber gleichzeitig auch ein Ziel, dass 1 Million Bagdader den Tigris stürmen, weil dann können sie es nicht mehr verbieten. Ne? Sie können nicht 1 Million Menschen abschießen. So, das bringen die Deutschen, aber...
Das bringen auch andere. Sie Afrika und so.
Ja, das ist richtig wunderbar. Und ja, also das wäre eine nette Idee eigentlich. Und deswegen Anfang Juni, 2.3. wollen wir damit anfangen. Und ja, du vor allem bist die Expertin und Katharina ist ein bisschen, glaube ich, noch die Poetikerin, die Lyrikerin.
Also ich habe zumindest einiges über Flüsse geschrieben, auch wenn nicht gerade besonders über den Tigris, aber Flüsse sind eigentlich immer so mein, also es durchzieht sich durch viele meiner Texte und Songs und Geschichten. Und das war eigentlich, also gebe ich zu, das war der Grund, warum ich da so, ohne auch nur ein bisschen was, also verstanden habe ich schon, worum es geht, aber ich eigentlich kenne ich mich so mit diesen ganzen neuen Medien und so nicht so gut aus. Und ich habe aber irgendwie so die Poesie darin entdeckt, sagen wir mal so. Und das war der Grund, warum ich so spontan gesagt habe, ja, aber ich kann bestimmt irgendwas dazu beitragen.
Das glaube ich auch.
Ich muss dich auch nochmal unterbrechen, weil ich bin keine Afghanistan-Expertin. Ich bin Musikerin und Komponistin und Afghanistan ist zu einem Thema von mir geworden.
Okay.
Aber als Expertin würde ich mich wirklich nicht betrachten. Ich werfe auch einen poetischen Blickwinkel auf das Land und nicht einen politischen. Deswegen interpretiere ich auch Eindrücke, die ich mitbringe aus Afghanistan, wesentlich positiver, als das Journalisten zum Beispiel machen.
Mhm.
Und mit einem Journalisten würde sich wahrscheinlich ein Streitgespräch entzünden, wenn ich erzähle aus Afghanistan, weil ich sehe die ganzen positiven Dinge. Ich habe an der Universität die Studenten gesehen, die aus Leib und Seele gesungen haben. Ein Journalist würde darüber berichten, dass Gesang in Afghanistan lange verboten war unter den Taliban und dass es immer noch schwierig ist und so weiter und so fort. Und ich sehe die ganzen Dinge, die eigentlich schon stattfinden und aufblühen überall, aber aus dem Gesichtspunkt eines Menschen, der daraus wieder sich künstlerisch inspirieren lässt oder etwas anderes herstellt. Und so kam ja auch die Arbeit mit Katharina an diesem Projekt über Afghanistan und vor allen Dingen über Frauen in Afghanistan. Ja,
das finde ich besonders.
Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch eine Schriftstellerin entdeckt, die bislang in Europa nicht übersetzt worden ist und die aber existiert, nachdem vorher ziemlich viele Journalisten gesagt haben, in Afghanistan findest du gar nichts und vor allem nichts, was Frauen angeht. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. In jedem Land, in dem Frauen leben, gibt es auch künstlerisch tätige Frauen.
Es gab ja auch keine Lüge für Frauen.
Ja, und es ist einfach auch gelogen, wenn man sagt, da gibt es nichts. Es ist nur so, dass man es nicht weiß.
Man sieht es auch nicht, man darf es ja auch nicht sehen.
Ja.
Also ich glaube, das ist der Grund dafür, dass
man es nicht sehen, weiß. Man darf es nicht hören und trotzdem verbreitet es sich irgendwie. Ja. Und da ich mit Katharina halt schon viele Spoken-Word-Sachen auch gemacht habe, war das für mich selbstverständlich, sie dazu einzuladen, dass sie spricht dazu.
Natürlich.
Und wir haben dann diese Geschichte von der Spujmay Zariab, der afghanischen Schriftstellerin, die in Südfrankreich lebt, mit unseren Mitteln, eben mit Musik und Sprache, umgesetzt. Neu umgesetzt. Und das war komplett neu und lief halt zum allerersten Mal letztes Jahr im Radio.
Und du hast sie auch interviewt.
Und ich habe sie auch interviewt, also ich habe sie auch aufgesucht und interviewt.
Dieses Material war spannend natürlich.
Und das ist natürlich, ja, das war spannend, einfach mit einer Afghanin zu sprechen, die Künstlerin ist und die ihr Land irgendwann allerdings aus familiären Gründen verlassen hat, aber das Land schon immer in ihren Geschichten aus ihrer Sicht wieder gespiegelt hat. Und das war genau das, was ich gesucht habe.
Ja.
Und ich habe
das dann klingt, wissen wir ja von euch.
Und ich habe dann in diesem Stück kommt auch eine Passage über Mawash, über diese legendäre Sängerin drin vor. Und ich habe zufälligerweise dann im vergangenen Sommer, also da war das schon gelaufen, ich glaube, wir haben das im Mai gemacht, ne? War ich in Portugal auf dem World Music Festival und da hat Mawash mit dem Orchester de Kabul gespielt. Und die leben auch alle in Genf, die leben alle. Und aber das war wunderschön. Das ist einfach so ein ganz erhebendes und ganz, ganz herzliches, freundliches, die ganze Ausstrahlung von allen und die Musiker beziehungsweise der Leiter des Orchesters hat alles ganz genau erklärt, diese ganzen kulturellen Verbindungen zu Indien, zu Pakistan, also was die Instrumente betrifft und das war sehr schön.
Das war auch wunderbar, dass ich in meinem Feature über Afghanistan, afghanische Frauen, Kultur in Afghanistan, Musik, eben auch Musik und Dichtung von Frauen, dass da Namen auftauchten, wo Katharina mir dann später erzählt hat, dass sie eben eine der Sängerinnen in Portugal dann etwas später gesehen hat bei einem Konzert. Und ich wiederum die tolle Erfahrung machen konnte, in Kabul mit drei Musikern zusammenzuspielen, die ich persönlich nur vom Namen kannte. Das waren drei sehr alte Musiker, die traditionell gespielt haben. Die Namen weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich hätte sie mir aufgeschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass du das fragst. Okay. Ja, genau. Ja. So gut war ich im Dari dann nicht. Ich konnte irgendwie zwei, drei Worte sprechen, aber nicht mehr. Aber auf diese Musiker zu stoßen und festzustellen, wie unglaublich offen die gegenüber elektronischer Musik waren, die ich eben mitgebracht habe. Ja. Und dann haben wir eben auch ein Konzert spontan zusammen gemacht in der Mediothek. Die Mediothek ist...
Spielt man da eigentlich auch Oud?
Bitte?
Spielt man da auch Oud, also dieses Hackbrett, so wie im Irak?
Die Oud ist die Laute.
Nee, die Laute,
Das ist kein Hackbrett,
die Laute,
ne?
Meinte ich, ja.
Nee, man spielt hauptsächlich eben nicht nur aus Indien kommende, sondern Instrumente, die sich zwischen Indien und Afghanistan vermischt hat. Weil einige Instrumente kommen nämlich aus Afghanistan und einige aus Indien. Und in Afghanistan ist quasi eine Schnittstelle. Es ist sehr, sehr indisch anmutende Musik. Und die spielen vielfach die Rubab und die Darabuka, also die kleine Trommel, und dann noch eine zu geigende, kleine, oft selbstgebaute, das sieht aus wie ein viereckiges, ganz kleines Cello mit 4 Seiten, das wird gestrichen.
Ah, das
und es hat ja jeweils 2 Resonanzlöcher Körper. Und dadurch kannst du das vor dem Mikrofon so nach rechts und links bewegen. Es gibt einen ganz schönen Effekt. Wow. Und ansonsten noch so eine kleine Gitarre auch.
Und der, also bei diesem Konzert, der hatte eine etwas wie eine Sitar, also Sitar ähnlich war, aber anders. Unheimlich groß. Ich weiß nicht, wie das hieß.
Oh, das habe ich
kam auch so eine, das ursprünglich afghanisches Instrument, aber ja, was halt, woraus dann die Sitar wurde, die wir alle kennen.
Ich glaube, wir kennen das Instrument, weil das bei uns im Club Voltaire hängt in München.
Ja.
Vor 2 Wochen. Das haben Leute aus der Gegend mitgebracht und ist eine Art Sitar, aber nicht ganz dasselbe, weil bei der Sitar sind ja die Saiten, glaube ich, immer doppelt. Ne?
Mhm.
Und das ist ein einfacher Saiten, aber wer sofort damit umgehen konnte, seltsamerweise, ist mein Nachbar, Rocco Mavaso, der macht klassische italienische Musik aus dem Barock, also 17. bis 18. Jahrhundert. Und der hat dieses Ding genommen und konnte sofort die Harmonie. Aber das ist halt eine sehr eigene Klassik.
Ja.
Was auch noch in Afghanistan viel hergestellt wurde, lange vor der sowjetischen Invasion, weil die hat eigentlich alles kaputt gemacht. Dann. Mhm. Und übrigens auch den einzigen Klavierstimmer in Kabul in den Tod getrieben. Ich habe seinen Sohn dann kennengelernt. Sehr, sehr ergreifende, gruselige Geschichte. Und solche Geschichten gibt es viele. Ach, ich erzähle gleich ganz kurz. Ich wollte nur sagen, das Harmonium, das eigentlich auch nur mit Indien verbunden wird, wurde auch sehr, sehr viel in Afghanistan hergestellt. Ah, ja. Afghanistan, Pakistan und Indien. Und die werden auch jetzt
schon wieder... Die hat diese Handharmonie, genau, ne? Die nicht dieses große, sondern...
Genau, wo man hinten fächert, ne?
Mhm.
Genau. Und wo man unten im Bass eine Seite wegnehmen kann und dann ist das so ein Bordun-Bass.
Mhm.
Also kann man die Klammer rausnehmen, dadurch kommt immer Luft rein und dadurch bleibt ein Bordun
ein Ton stehen
und dazu wird gespielt. Das ist wie in der indischen... Also ja, das ist indischen
Musik. Könnte fast so ein bisschen Dudelsäckchen.
Das ist viel weicher eigentlich, ne?
Ja, ja. Also kurz die Geschichte von dem Stimmer, der kam dann in das Goethe-Institut und hatte seinen großen Ordner mit seiner Geschichte drin sozusagen. Der hat also alle Zeitungsausschnitte von seinem Vater aufgehoben. Das war der einzige Klavierstimmer in Kabul und der hat eben vor sowjetischer Invasionszeit die ganzen Radiostationen betreut und und hauptsächlich eben die ausländischen, BBC, französischer Rundfunk, die Deutschen haben ja übrigens in Afghanistan den Rundfunk mit aufgebaut. Ne?
Das ist auch der Grund für den Jo, nicht mehr nach Afghanistan zu gehen, weil er sagt, da sind schon viele Deutsche.
Das ist ein altes holländisches Vorurteil. Das
Kabul ist ja voller Moffe und keine Lust mehr.
Das finde ich typisch holländisch.
So,
nein, es gibt einfach traditionell eine Verbundenheit zwischen Deutschen und vor allen Dingen auf technischer Ebene und zwischen Franzosen und Afghanen.
Ja,
also es sind wahnsinnig viel Franzosen, Deutsche, aber auch Engländer da. Also und unter diesen Ländern herrscht halt eine starke Zusammenarbeit, weil die einfach seit Anfang letzten Jahrhunderts, ich meine, die Engländer haben noch eine andere Geschichte mit Afghanistan natürlich, ne? Die Kriege und so weiter. Jedenfalls, um nochmal zu dem Klavierstimmer zu kommen, der hat also hauptsächlich in den Rundfunkstationen der Ausländer gearbeitet, weil da auch Flügel standen. Weil Flügel ist ja eigentlich kein asiatisches Instrument. Ne?
Schimmel dann, oder? Was steht da? Also Konstantin spielt immer nur auf Schimmel.
Das weiß ich nicht.
Oder Yamaha hat er auch.
Also. Yamaha gab es zu der Zeit noch nicht.
Ja. Keine Flügel.
Klaviere.
Jedenfalls wurde dann der Familie unter den Taliban später dann, also es ging eigentlich unter den Taliban genauso zu wie unter den Nazis, da wurde das Klavier zum Beispiel vor den Augen der ganzen Familie aus dem dritten Stock geschmissen und das tut natürlich einem Klavierstimmer ziemlich weh. Und die wussten auch ganz genau, womit sie die Leute quälen und ärgern.
Und das waren damals die Sowjets?
Das waren die Taliban dann.
Also.
Die Sowjets haben es einfach nur schwer gemacht und immer schwerer gemacht, dass die Leute frei überhaupt noch sich bewegen und arbeiten konnten. Und wenn sie Spitzel geworden sind, haben sie natürlich
frei.
Vorteile gehabt. Genau.
Ähnlich aufgebaut. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen was hören, wie das Ganze klingen kann. Das fände ich jetzt sehr spannend. Katharina ist hier mit dem Fahrrad hergefahren. Du wohnst gleich um die Ecke,
glaube ich,
irgendwo. Also, wo genau, wollen wir natürlich nicht wissen. Aber du hast deine Gitarre mit auf dem Fahrrad gehabt, hast sie Gott sei Dank nicht hinten drauf geschnallt, hast keinen Zahn verloren.
Nee.
Und insofern können wir jetzt ein bisschen was hören.
Ja, aber ich würde sagen erstmal die Geschichte, oder?
Ja. Ich würde sagen, passt jetzt einmal.
Dann machen wir
ja.
Zum Gespräch.
Ja. Heute ist Samstag. Es ist doch Samstag, nicht wahr? Ich bin im Dorf meiner Tante. Hier komme ich jeden Sommer hin. Ich bin Lehrerin. Aber vielleicht bin ich auch keine Lehrerin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Dorf erstrahlt in sommerlicher Hitze, badet in Licht und Farben, und die Zweige der Bäume sind schwer von Früchten. Mir zittert das Herz. Gegenüber dem Haus meiner Tante erstreckt sich ein Weinfeld, eins inmitten vieler anderer, soweit das Auge reicht. Ich liebe sie, diese Tante mit dem aschblonden Haar und den lachenden Augen, die so sehr meinem Vater ähnelt. Alles in diesem Dorf lächelt. Wären da nicht diese Stiefel gewesen? Wären doch nur nicht diese Stiefel gewesen? Die Stiefel.
Lasst sie nicht näher kommen.
Die Stiefel
sie
kommen.
Sie wollen mich vernichten.
Sie sind
sie
da.
Sie wollen uns alle vernichten.
Sie sind da.
Sie haben die Trauben niedergetrampelt.
Man flößt mir Wasser ein. Kaltes, klares Wasser. Ich sitze neben der Quelle, die am Fuß des Weinberges sprudelt. Ich tauche die Hand in ihr eiskaltes Wasser und verbrenne mir daran wohlig die Haut. Meine Tante ruft mir zu.
Wasch dir doch das Gesicht!
Meine Tante sitzt im Schatten eines Baumes, zu ihren Füßen einen kleinen Korb mit Körnern für die Hühner. Sie streut die Körner aus. Die Hühner betrachten die Körner einen Augenblick und picken sie dann auf. Sie lachen. Meine Tante auch. Es lachen alle Frauen auf der Welt. Wieder tauche ich die Hand ins Wasser und reibe mir das Gesicht. Die Adern schwellen vor Freude über dieses kalte, wunderbare Wasser. Doch wo ist das Wunder? Jetzt, da die Stiefel im Anmarsch sind, die Stiefel. Oh Gott, mach, dass ein Wunder geschieht. Blutgetränkte Stiefel zertrampeln die noch grünen Trauben, die unter diesem Gewicht ersticken. Sie stöhnen, und es stöhnt auch der Weinberg. Jede Nacht höre ich die Trauben stöhnen und den Weinberg klagen. Er beweint die Trauer seiner Trauben. Alle Frauen auf der Welt weinen, ich höre sie. Pflück dir doch eine Traube, ruft meine Tante. Ich trete auf die Rebe zu. Die Früchte sind noch nicht reif, doch ich umschlinge die grünen Trauben mit beiden Armen und halte sie mit aller Kraft fest. Eine zitternde Hand streckt sich nach einer Traube aus, sie wehrt sich und ich gebe nicht nach. Man könnte meinen, dass die Rebe erschauert. In meinem tiefsten Innern spüre ich sie mit mir erschauern, mit allen Frauen der Welt. Meine Hand fällt zurück, reglos, beinahe leblos. Die Rebe hält ihre grünen Trauben in den Armen, in ihrem Schoß versteckt, als wären es ihre Kinder. Ich schaffe es nicht, auch nur die kleinste Traube zu pflücken. Meine Tante zupft das Band um das Kopftuch zurecht, aus Angst, dass ihr Haar darunter hervorlugt. Ihr ganzes Leben lang hat sie es unter einem Kopftuch versteckt, wo es ganz langsam weiß geworden ist.
Ja, so klingt also Radio aus Kabul, was wir jetzt gerade gehört haben.
Sagst du nochmal, was es ist, was es genau war?
Das war die Geschichte Die Stiefel des Wahnsinns von Spoojmai Zaryab, eine afghanische Schriftstellerin.
Also es war ein Teil von der Geschichte, die geht noch viel länger. Mhm.
Ja, ein Ausschnitt daraus, genau, den Katharina und ich umgesetzt haben, musikalisch. Und der eine verschlüsselte, verdeckte oder kodierte Erzählung ist über die Invasion der Sowjetunion, also über die besetzte Zeit in Afghanistan, die sowjetisch besetzte Zeit.
Okay, und das gesamte Hörspiel kopieren wir noch und dann haben wir das auch hier, sodass wir das dann auch wieder strahlen können.
Ich schicke dir eine Kopie.
Das wäre auch schön.
Ja.
Geht das denn so einfach? Kann man das?
Eigentlich nicht. Also es ist eigentlich für den WDR produziert, ne?
Also es ist ein Urheberrecht WDR drauf oder so? Nee, Urheberrecht hast du, oder?
Urheberrecht habe ich, aber es ist gekoppelt mit dem WDR.
Ja. Mhm. Okay, das lösen wir noch. Im WDR habe ich schon öfter. Das ist immer ganz gut. Ja, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt aus Kabul ein bisschen was gehört. Ihr habt Bagdad noch nicht gehört, weil wir den Laptop noch nicht hochgefahren haben. Mhm. Gestern Abend ist Salam wohl wieder in Zürich gewesen. Salam arbeitet für Radio Lora Zürich und ist eigentlich ständig irgendwo in der Welt unterwegs. Und gestern Abend kam dann auf Radio Lora Zürich ein zweistündiges Programm von 8 bis 10. Das haben wir hier aufgezeichnet und haben das auch wieder gestreamt über unseren Stream, wo wir Salam und Jofandas Beck in Bagdad hören und über Bagdad reden, über Tigris Woods, über die kleinen Mikrofone im Tigris. Und nachdem wir jetzt heute mit Konstantin gesprochen haben, haben wir ein Ergebnis, nämlich das Ergebnis, Tigris Woods wird deutschlandweit bekannt werden. Mhm. Und das, dabei hilft uns Konstantin. Und warum ich jetzt hier mit euch sitze, hat den Grund, dass unser Radio auch einen Inhalt braucht. Natürlich auf Dauer keinen deutschen Inhalt, sondern arabischen Inhalt. Aber ihr seid die beiden Poetinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, die ja mir am engsten und am nächsten sind die letzten 10 Jahre und deren Musik ich wahnsinnig gerne mag. Und angefangen von den Rainbirds über euch beide als Duett am Klavier bei Biolek, die ich mitverfolgt habe und dann ganz aus dem Häuschen war, dass sie jetzt nicht mehr Englisch singt, Gott sei Dank. Und jetzt kommt aber wieder was Englisches, hast du mir vorhin erzählt, was die Holländer sehr freuen wird.
Naja, ich arbeite jetzt halt gerade wieder an einer Platte mit Songs. Ich habe natürlich, während ich mit dem Zeitlupenkino oder als ich mit dem Zeitlupenkino jetzt im vergangenen Jahr sehr viel aufgetreten bin, habe ich zwischendrin immer schon Songs geschrieben und natürlich auch versucht auf Deutsch. Was ja auf dem Zeitlupenkino ist ja auch einer der sehr wenigen Songs von mir, die ich in Deutsch singe. Mhm. Ich habe das immer nicht so richtig unter einen Hut gekriegt, teilweise hat es sicherlich auch was mit der Sprache und mit der Nähe der Sprache zu mir zu tun. Mit dem, im Englischen bin ich natürlich lockerer, kann auch viel mehr spielen und so. Ja. Und man kann mich auch nicht immer gleich sofort 1:1 mit dem Gesagten irgendwie verknüpfen, was natürlich im Deutschen sofort passiert. Ja. Und ich meine, das Zeitlupenkino ist ja nicht das erste Album in der Art, das ich gemacht habe. Ich habe Hunger vorher gemacht mit Ulrike. Ulrike hat da die Musik gemacht. Ja. Dann gab es das Hörspiel, was auf den Briefen von Jane Bowles basiert. Ja. Hat auch die Ulrike die Musik gemacht.
Bei unserer Lebensweise ist das sehr angenehm, lange im Voraus zu einer Party eingeladen zu werden.
Ja, genau. Ein wunderschöner Satz.
Ich habe es gestern aufgeschrieben für Annette, die ihr vorhin gesehen habt. Sehr lange gedauert. Ich habe gesagt, aber das ist der Titel. Sans Soleil bestellst du?
Ja, die Sachen sind alle bei Sans Soleil erschienen. Ja. Also Sans Soleil wurde eigentlich gegründet für Hunger und die Briefe von Jane Bowles. Also für die Projekte, die sich nicht so sehr in Popmusik oder Rockmusik einreihen lassen, die aber trotzdem sowohl Katharinas andere Seite, eben deutsche Lyrik zu schreiben oder deutsche Texte zu schreiben, widerspiegeln und wiedergeben sollten, veröffentlichen sollten. Und meine eher experimentellen Musikgeschichten. Dafür wurde Sans Soleil gegründet.
Inzwischen ist es aber so, also ich habe mir es relativ intensiv angeschaut und inzwischen sind ja mehrere Künstler und mehrere Musiker, nicht nur die beiden, oder?
Ja, also es ist, in erster Linie ist es so, dass es einmal für Bücher gegründet ist. Und einmal für CDs, auf denen in jedem Fall Wort und Musik verbunden ist. Und dann sind natürlich noch andere Dichter und Schriftsteller dazu gekommen.
Ich wollte noch was sagen, die zweite Mitgründerin von Sans Soleil, das ist Pochau. Und da kommt so die Bücherwelt her. Das ist nämlich, hat eigentlich einen sehr legendären Verlag, die Expanded Media Editions, also und war auch eine der ersten, die, glaube ich, Anfang der 70er Jahre angefangen hat, amerikanische Literatur, vor allen Dingen eben diese ganzen Leute links und rechts von Burroughs und so nach Deutschland zu bringen und über sie konnte man die Sachen halt bestellen. Und
das ist eine Namen noch mal?
Pochau. Das ist eine bekannte Übersetzerin unter dem Namen auch. Und das Lustige ist, dass bevor ich Ulrike kannte oder kennengelernt habe, sind wir so, wo.
Wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt.
88.
Genau, 88. Aber.
Das war nach Vor Rainbow?
Das erzählen wir gleich.
Genau. Aber lange davor, also da war ich noch nicht mal richtig ansässig in Deutschland, weil ich bin ja in Portugal aufgewachsen, war ich ein glühender Patti Smith-Fan. Und habe irgendwie mitgekriegt, dass ich also Bücher von Patti Smith über diesen Verlag oder diesen Buch versand, wie hieß der denn nochmal? Pochau's Books, genau, bestellen konnte. Mhm. Und in meinem jugendlichen Wahnsinn bin ich dann halt per Interrail nach Deutschland gefahren, anstatt es irgendwie so, wie man das halt macht, weil ich wusste halt vielleicht auch noch nicht, wie man es macht. Ich war noch sehr, sehr jung. Ja. Bin ich halt per Interrail nach Deutschland gefahren und habe... ja, so ungefähr. Hab da bei ihr geklopft. Ich dachte, es ist ein Buchladen, aber das war dann bei ihr zu Hause. Und und auf jeden Fall bin ich dann dahin und saß dann quasi auf ihrer Bettkante und wollte diese Bücher kaufen. Und die hatte das aber schon öfter erlebt, nur waren es wohl nicht so freundliche Menschen wie ich, sondern die wollten dann auch immer gleich über Nacht bleiben. Ja. Und trotzdem war sie halt ziemlich irritiert und schmiss mir dann noch so, weil sie dachte, Fan, schmiss mir dann noch so ein Plektrum, wo Rock'n'Roll Nigger drauf stand, so vor die Füße. Und es war aber trotzdem alles ganz klasse. Und Jahre später, als ich dann schon mit Ulrike arbeitete, habe ich dann gesagt, so, weil sie Paul Bowles übersetzt und wir eben uns viel
Paul
damit...
Bowles.
Ja,
da waren wir mal bei ihm.
Ja.
Ich war mal genau dort in einem Tanger. Und wir haben also eins der letzten Interviews quasi. Also er hat ja mit diesem Maghrebin,
ja.
Und ja, also es war, ja, es ist inzwischen auch schon ein paar Jahre her, aber da sind wir dort hingefahren, nach Tanger. Und also er lebt in so einem Wohnhaus.
Ja, wir kennen das.
Ja.
Pochau hat auch eine Bleibe in Tanger. Ah, ja. Und die war auch seine engste. Also was du gerade noch zu Ende erzählen wolltest.
Vielleicht die Situation da ganz kurz sagen, wie der lebt.
Ja.
Dass der also sehr, sehr alt ist inzwischen.
Der ist jetzt tot.
Der ist tot.
Ja.
Also die Situation damals war noch, dass er eben, dass dieser maghrebanische Geschichtenerzähler ihn im Prinzip schon da fast übersetzt hat. Also nicht mehr umgekehrt, sondern
das
ursprünglich war, sondern der musste dann ihn erklären. Und das war eine sehr schöne Situation, einfach das mal selber zu erleben. Also ihr habt das auch erlebt.
Mhm. Ja.
Und was ich jetzt immer noch nicht weiß, ist, wie ihr beide euch kennengelernt
habt. Ich erzähle das noch eben zu Ende. Dass wir halt eben uns mit diesen, natürlich mit den Büchern beschäftigt haben und auch mit der arabischen Musik, also viel. Und dann haben wir eben auf dem Album Two Faces haben wir mit einem allerdings amerikanischen Musiker, der aber eben auch eine sehr große Liebe zur arabischen Musik hatte, gearbeitet. Und ich weiß nicht mehr, war es Two Faces oder das Album danach In a Different Light, wollte ich auf jeden Fall Paul Bowles schicken. Ja. So, und dann daraufhin habe ich eben Pochau kontaktiert nach Jahren, gesagt, erinnerst du dich noch an die Kleine? Und habe ihr diese Platten geschickt und Ulrike hatte ein Solokonzert in Bonn in der Beethovenhalle und da sind wir dann alle zusammengekommen. Aber da kannte ich natürlich Ulrike schon. Und Ulrike kannte ich, habe ich eben, oder haben wir haben uns 88 kennengelernt in der Mixphase vom zweiten Rainbirds Album, wo wir sehr aufwendig...
Eine Zwischenfrage, bei Blueprint war Ulrike noch nicht mit dabei?
Nee.
Das war also quasi nur deine Band und dann wurde das ja neu gestartet.
Ja, es ging so vonstatten, dass halt das zweite Album, wie das meistens ja auch der Fall ist, wenn erste Alben überraschenderweise so einen wahnsinnigen Erfolg haben, dass dann ein großes Tohuwabohu um das zweite Album entsteht.
Ja, war dann der Top 10, ne? Irgendwie?
Ja.
Noch ein Top 1, oder?
Ne, mit dem Album 2 und mit der Single waren wir 1.
Single.
Genau. Aber eben dieses zweite Album wurde halt schon gemacht mit 3 Produzenten und mit vielen Keyboards. Und das waren eben alles auch Dinge, die Band so eigentlich gar nicht mehr hätte leisten können, so in dieser Besetzung, die wir damals waren. Und in dieser Mixphase entdeckten halt 2 Musiker aus der Band Ulrike auf dem Jazzfest Berlin 88.
Exactement.
Und da spielte sie mit FM Einheit, ne? Und Alfred Haas.
Ja, genau.
Und Phil Minton. Und das ist ja nun nicht gerade irgendwie Popmusik, aber diese beiden Musiker aus der Band waren trotzdem begeistert von ihr und haben sie eingeladen, zu uns ins Studio zu kommen. Und da sprang eigentlich ziemlich schnell auch der Funke über. Und wir haben halt zusammen gejammt oben im zweiten Studio. Und Ulrike war so ein, stieg dann ein in die Band, erstmal als Begleitmusikerin, also nicht als Begleitmusikerin, sondern als die Keyboarderin, die auch sehr, sehr wichtig war, um diesen Sound auch wieder hinzukriegen, den wir halt mit dem Album dann da also rausgebracht hatten. Und daraus entstand das halt so.
Darf ich mal ganz grob raten, dass du so 10 Tage älter bist als Katharina?
Ja, genau richtig.
10 Tage.
Auf den Punkt. Ich frage mich zwar, wie du das siehst, aber...
Nee, ich habe nichts dagegen. 10 Tage?
Wie er das sieht, frage ich mich, aber wie sieht er das? Woran dir das überhaupt so aufgefallen?
Ach so. Naja, können auch 7,5 sein.
An der Farbe der Hose, ne?
Ja.
Genau. Ja, deine ist grüner.
Genau. Nee, also meine Freundin ist 32. Was ich besonders gerne mag, sind so diese kleinen Mundfalten hier.
Sehr charmant ausgedrückt. Die sind bei mir schon sehr ausgeprägt,
wollte ich sagen. Ja, ich mag das sehr gerne. Okay, egal. Ja, vielleicht gehen wir da mal. Jetzt geht's, gell? Ja. Vielleicht, also jetzt machen wir noch so 2, 3 Fotos ein bisschen und dann würde ich vorschlagen, dass wir so ein bisschen was hören hier, wenn das geht.
Ja. Was hören wir jetzt?
Kommt auf euch drauf an. Wenn wir noch ein bisschen was von der CD spielen sollen, können wir das machen. Oder du hast hier die Gitarre.
Ich kann was
Fahrrad
spielen, ja.
Angefiezt hier.
Ich muss jetzt gehen, ne? Das ist, glaube ich, 9 war ich, ja. Also ja. Ich habe noch dieses Igloo mitgebracht, da kann Katharina auch noch was dazu erzählen, wenn sie möchte. Wenn nicht, kann ich einfach nur kurz erklären, dass das eine Installation war für ein Designobjekt und wo ich mit verschiedenen Stimmen gearbeitet habe. Diese Musik habe ich nur mitgebracht, um sie sozusagen als damit kannst du rumspielen, wie du möchtest. Also kannst du hinter das Gespräch schneiden oder wie auch immer. Man kann keine 3 Sachen auf einmal machen. Auch immer nicht.
Ja.
Den Satz hörst du dir später nochmal an.
Nein, das ist ein Instrument, mit dem man rumspielen kann und dem man.
Nein, die Musik, die sie mitgebracht hat, ist sozusagen, kannst du als Hintergrundmusik benutzen.
Direkt.
Genau.
Sehr gut.
Und das ist, aber ich weiß nicht so viel, ich weiß nur,
ja, das
ist für diese Künstlerin war.
Das war quasi Musik und Architektur, also ein Teil aus so einem Projekt, Architektur zu vertonen.
Mhm. Super. Würde ich sagen. Ja. Ja, klar. Sollen wir uns zusammensetzen mal?
Ich kann ja mal dahin.
Du stellst dich da hin.
Tun wir mal ganz natürlich, nicht wahr?
Ganz natürlich.
Rosen wir? Nein, natürlich. Um Gottes Willen, wie kommen wir denn da drauf?
Das ist auch jetzt schön, die Mikroständer davor.
Ja,
das geht natürlich gar nicht.
Wieso?
Aber vielleicht zweimal in
Unschuld.
Du kannst ja von, wenn du von da
fotografierst. Genau, auf mit Niveauständer. Einfach da drauf.
Nee, dann habe ich so eine. Dann habe ich so eine.
Zu nah, oder was?
Nee. Der blitzt ja immer noch.
Ja, der blitzt leider immer
noch.
Ah, ja, gut. Ich krieg mit der Nacht technisch wieder was.